Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 564 des Audiocasts zu CC2TV. Übrigens CC2TV für diejenigen, die mithelfen wollen, auch die letzten verlorenen Zuhörer und Zuseher einzufangen, wurde ich gebeten, es doch mal zu sagen, wie es denn geschrieben wird. CC2TV wird geschrieben, der Buchstabe C, Cäsar. Cäsar, Cäsar und dann die Ziffer 2, also eine 2. Und dann Punkt und dann TV. Also CC2TV, ganz einfach. So, liebe Zuhörer, ich hoffe, jetzt hat es jeder verstanden. Ich begrüße alle Herren, alle Damen, alle Freunde des Computerclub. Und was haben wir heute? Na, die eine oder der andere haben es sicherlich schon vermutet. Es geht um die C-Bit. Die für mich 30. C-Bit, aber die 31. Ich habe nur ein einziges Mal gefehlt auf der C-Bit. Aber für mich wahrscheinlich die letzte C-Bit, weil die C-Bit wird verschoben von ihren ursprünglichen Veranstaltungszeitraum in den Sommer. Da komme ich aber gleich noch ein bisschen näher drauf. Und das ist ein Zeitraum, wo ich in Urlaub sein werde. Ich werde nämlich meinen Urlaub nicht in den Winter verlegen, weil die CeBIT hier einen Sprung gemacht hat in die wärmere Jahreszeit. Wie das zu beurteilen ist, kann man vielleicht nachher noch mal kurz nachdenken, aber jetzt wollen wir erst mal anfangen. Wie ich schon sagte, auch jetzt im 31. Jahr ist die CeBIT wieder veranstaltet worden. CeBIT als weltgrößte Computermesse, wobei Computermesse muss man auch darüber nachdenken. Aber es gibt auf jeden Fall ganz viel neue Technik. Es gibt auch alte Technik, die aufgewärmt ist, aber jedes Jahr ist die CeBIT eben ein Treffpunkt für Geschäftsleute. Es war nicht immer so. Man hatte früher auch sehr gern die privaten Besucher, Schulklassen und ähnliches, die hat man immer weiter hinausgedrängt. Dann hat man gesehen, dass es nichts war. Dann ist man wieder umgekehrt. Aber naja, es ist eine reine Geschäftsmesse. Und für Verbraucher, die dann doch noch den Weg zur CeBIT gefunden haben, da gibt es relativ wenig für den Endverbraucher. Gut, es gibt einige Firmen, die dort irgendwelche Gimmicks oder irgendwelchen, ich hätte was gesagt, Schrott ausstellen, irgendwelchen sehr kurzlebige, preiswerte Dinge ausstellen. Aber die haben ja auch ihre Berechtigung, denn es gibt Dinge, mit denen man einfach nur mal kurz spielen möchte und die dann nach Monaten in der Ecke liegen. Und da ist es besser, etwas Billiges zu kaufen, als etwas Teures, was man dann nicht mehr los wird oder nur mit einem hohen Verlust. Aber es gibt doch an der einen oder anderen Ecke technische Neuigkeiten, Innovationen, eigentlich interessante Sachen zu finden. Nur man muss natürlich etwas sehen wollen und man muss auch die Augen dafür haben. Aber das lernt man im Laufe der Jahrzehnte. Es hat an einigen Messeständen Neuheiten gegeben, die sich mit der Funktechnologie und mit dem sogenannten smarten Zuhause beschäftigen. Da war eine Firma ZWAF, die einige Fernbedienungen vorgestellt haben, Schalter, die man, wie das üblich ist, an die Wand machen kann, mit Batterie betrieben. Und die haben dann Touchflächen, mit denen kann man dann frei programmierbar beliebige Steckdosen schalten oder auch Module in irgendwelche anderen Geräte ein- oder anbauen, um sie zu schalten. Über eine App, das meiste lässt sich heute mit solchen kleinen Programmen auf dem Cloud steuern, mit einer solchen App kann man dann frei definieren, auf welchen Tastendruck was passieren soll. Es gibt sogar andere Sequenzen, dass man zum Beispiel mehrfach oder schnell hintereinander drücken eine andere Funktion hat, langes gedrückt halten oder Berührungshalten, müsste man ja in dem Fall sagen, wird erkannt und man kann dem auch eine andere Funktion zuweisen. Auch Mehrfachberührungen werden erkannt. Also insgesamt lassen sich damit zum Beispiel 30 verschiedene Funktionen steuern, die man natürlich vorher gespeichert haben muss, definiert haben muss, was das Teil dann auslösen soll. Dazu gibt es auch jede Menge andere Fernbedienungen, die man benutzen kann, die man da anbinden kann. Es gibt ein Keypad von Pop zum Beispiel, das der Absicherung von Smartphones dient. Und über eine PIN-Eingabe kann man dann auch Türschlösser öffnen, welche Neuigkeit, und schließen. Oder Alarmanlagen ein- und ausschalten. Man kann sogar damit eine Türklingel betätigen. Das hat man da an dem Stand besonders herausgestellt. Ich fand es wichtig. Neben diesen ganzen Smart Home Run, der da zum Teil stattgefunden hat, gab es auch einige andere Sachen. Ich zum Beispiel als bekennender AVM-Benutzer habe eine neue Fritzbox gefunden, mit der ich aber nichts anfangen kann. Noch nicht jedenfalls. Die 7590, das war sicherlich ein herausragendes neues Produkt, weil es doch neue Möglichkeiten gibt, um noch schneller ins Internet zu gelangen, wenn wir denn die Leitungen irgendwann mal dafür haben. Und eine ganze Menge andere Neuigkeiten. Auch TP-Link hat Neuigkeiten vorgestellt. Es gibt wirklich eine Menge zu sehen und zu entdecken. Einzelne Geräte, ich weiß nicht, ob man auf einer solchen Messe ein einzelnes Gerät herausholen und vorstellen kann oder sollte. Wir sollten nochmal darüber sprechen, dass diese Neukonzeption der CeBIT, die ab nächstem Jahr schon gültig sein soll, und die Veranstaltung in den Sommer auf den 11. bis zum 15. Juni verschiebt, dass die nicht von der Messegesellschaft allein so beschlossen wurde, beschlossen natürlich, aber sondern man hat vorher natürlich mit einigen großen Ausstellern gesprochen, denn man will sie ja nicht verbrüllen. Und dazu gehören eben dann Unternehmen wie VW zum Beispiel, IBM, Intel und so weiter. Also die großen Aussteller, die wurden alle im Vorfeld ins Boot geholt und man hat die Sache wohl gründlich durchdiskutiert. Bisher war es ja so, dass die CeBIT, die ursprünglich mal aus einer einzelnen Halle hervorgegangen ist. Die erste CeBIT war nur die Halle 1, das war dann die CeBIT-Halle auf der Messe und die wurde später dann erst zu einer eigenständigen Messe, denn die CeBIT-Halle war Bestandteil der normalen Hannover-Messe, der Industriemesse, bis es dann eben geteilt wurde. Und diese Messe, die CeBIT, die ist ja wahnsinnig schnell gewachsen mit der Branche, mit der Technologie. Bereits, ich glaube, es war 2001, hatten wir 830.000 Besucher. Damals waren das alle Privatleute, Geschäftsleute und so weiter, alles, was dazu gehört. 830.000 Besucher auf einer einzigen Messe, das ist wirklich Wahnsinn. Es waren über 8.000 Aussteller übrigens da. Seitdem sind die Zahlen aber kontinuierlich zurückgegangen. Einmal gab es einen kleinen Ausrutscher nach oben. Und vergangenes Jahr waren es unter 200.000 Besucher. Dieses Jahr, sagt die Messegesellschaft, hat man wieder 3% Besucherzuwachs gehabt. Es sind also um die 200.000 Besucher gekommen. Ja, und Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies, der hat die Neuausrichtung der Messe Gesellschaft, die CeBIT in den Sommer zu schieben, als einen Schritt auf dem Wege zu einer neuen Leitmesse der Zukunft und der Digitalisierung bezeichnet. Ja, ist auch gut so, dass die Messegesellschaft diesen Schritt gegangen ist. Nur die Leute, die so etwas sagen, muss man wissen, die sind da in den Aufsichtsräten, in den Gremien, in Vorständen drin. Und die reden natürlich nicht davon, dass das, was sie machen, nicht gut ist. Ob die Messe Gesellschaft damit wirklich nur Positives erreicht, weiß man nicht. Es gibt auch genügend Kritiker, die sagen, in der Urlaubszeit, das geht gar nicht. Da sind unsere Mitarbeiter in Urlaub. Da fehlt es an Manpower. Das wird alles sehr schwierig. Man muss es abwarten. Eine solche Messe ist dynamisch, die muss leben, die muss auch versuchen, sich selbst zu erhalten und auch weiterzuentwickeln. Und da kann ich nicht sagen, was passiert. Wir können nächstes Jahr sagen, ob es gut war oder ob es nicht gut war. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, denn ein solches Unternehmen ist natürlich auch ein Arbeitgeber und ein Antrieb für die Wirtschaft, für Deutschland, für uns alle. Und deswegen sollten wir da sehen, dass es besser wird. So, ich habe schon gesagt, AVM, die neue Fritzbox, soll bis zu 300 Megabit pro Sekunde erreichen können und an allen Netzen verfügbar sein, IP, ISDN, analoge Anschlüsse und so weiter. Natürlich hat auch intern die Box wieder die üblichen Ports, 4 Gigabit Ports für Kabelanschluss. Und was besonders herausgestellt wurde, die LED-Anzeigen an der Box, die passen sich jetzt der Umgebungsbeleuchtung an. Jo, Kinder, als wenn wir nicht viel, viel tollere Fähigkeiten hätten. Eine andere Sache, diese Elektromobilität. Auch das ist etwas, was auf der CeBIT mittlerweile sehr deutlich herausgekommen ist. Eine Firma ist mir aufgefallen, die nennt sich Ego Life oder Ego oder was weiß ich wie. Geschrieben wird es kleines E, Punkt, großes G, kleines O und dann Live dahinter, wie eben Live. Eine Firma aus Aachen, eine Ausgründung aus der RWTH, wie schon einige andere erfolgreiche Firmen. Und die haben ein Elektroauto entwickelt und vorgestellt. So, kommen wir mal ein bisschen zu den Daten von diesem Elektroauto. Also, es sieht gar nicht mal so hässlich aus. Es ist zwar vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es doch mit runden Ecken ausgestattet ist. Also nicht diese stylischen, teuer Autos, sondern ich würde eher sagen, es hat einen gewissen Charme für ein Gebrauchsauto. Und es soll auch, wenn man die Förderung, die man von der Regierung dafür bekommt, mit anrechnet, unterm Strich nur 12.000 Euro kosten. Nächstes Jahr, 2018, soll es lieferbar sein. Und es ist aber kein Billigauto. Es macht insgesamt keinen billigen Eindruck. Es hat so coole Augen, lacht freundlich in die Welt, würde ich sagen, als Elektroauto kann man das natürlich. Es ist 3,38 Meter lang, 3 Türer. Und es hat einen Bosch-Motor als Antrieb mit 30 PS. Da habe ich nun Leute gehört, die gesagt haben, ach, 30 PS, was ist das denn, Mann? Ja, ich habe auch angefangen mit dem alten VW Käfer, der hatte 24,5 PS und dann später mal aufgerüstet auf ein 30 PS. Damit sind wir auch durch die Welt gefahren. Damit sind wir auch gut durch die Welt gekommen. Und wenn ich mir überlege, dass ein solches Auto ja eigentlich als Stadtauto gedacht ist, es beschleunigt von 0 auf 50 innerhalb von 5 Sekunden, das ist doch mehr als ausreichend. Und das Bordsystem, 48-Volt-System, das hat eine 14,4 Kilowattstunden Batterie und diese Batterie sorgt für gut 100 Kilometer Reichweite. Man denkt darüber nach, dass man das Fahrzeug auch mit einer 19,2 Kilowattstunden Batterie anbieten will, so dass man dann auf 130 Kilometer Reichweite bekommt. Wer am Tag mehr in der Stadt fährt, naja, der ist sowieso geschädigt genug. Die RWTH Aachen, die da auch jetzt noch dahinter steht und es gibt dann sehr engen Ideen- und Interessenaustausch, die haben ja auch schon andere Sachen ins Rollen gebracht und ich denke, das könnte etwas werden. Weil wir gerade bei Autos sind, VW ist auch da gewesen, auf der CeBIT. Normal würde man sagen, die sind in Frankfurt auf der IAA. Ja, aber auf der CeBIT waren sie auch. Nur die wissen wahrscheinlich, dass sie irgendwas gut zu machen haben bei den Verbrauchern. und ja, haben einmal da groß rumgetönt, dass sie jetzt Experimente machen und Versuche machen mit einem Quantencomputer. Die wollen also damit arbeiten und haben da ein Projekt vorgestellt, mit dem wir unsere Staus besser verteilen können, so dass also der einzelne Stau nicht mehr so stauig ist. Vielleicht wird es dann dafür überall ein bisschen langsamer. Naja, aber die Idee dahinter ist im Grunde genommen ja richtig. Volkswagen will also, um diesen Verkehrsfluss insgesamt flüssiger zu erhalten, Beispiele dafür gibt es also in Peking und sowas, mit den Quantencomputertechnologien, die sie zurzeit wohl entwickeln, für alle Automobile, die über die Navigationssysteme von VW, also in der Hauptsache wohl VWs, verfügen, eine ganz individuelle und optimierte Route entwickeln. Problem, hat man ganz klar gesagt, nimmst du dein normales Navigationssystem, irgendwo wird ein Stau gemeldet, alle fahren von der Autobahn runter und die Nebenstrecken sind verstopfter und die auf der Autobahn im Stau kommen, schneller voran. Und das will man eben dadurch verhindern, dass man dann jedem Fahrzeug eine eigene Route zuweist. Naja, vielleicht nicht jeden, wir haben ja mehr Autos als Straßen, aber dass man die Sache eben möglichst gleichmäßig verteilt, somit alle, zwar nicht mit Spitzengeschwindigkeit, aber doch gut vorankommen. Heißt natürlich auf der anderen Seite, aber da komme ich vielleicht am Ende auch nochmal darauf zu, dass das nur geht mit Vernetzung, nur wenn das Auto, in dem ich sitze, wirklich weiß, von wo nach wo ich um welche Zeit fahren will und wie es dann mit dem Datenschutz aussieht, ist eine andere Sache. IBM kommt mit seinem Computersystem Watson und will den intelligenten Bus damit beglücken. Es soll also ein personalisierter Nahverkehr entwickelt werden. Der Kleinbus Olli, ich habe in einer der vorigen Sendungen schon mal darüber gesprochen, der ist ja in Washington und in Las Vegas und in Berlin schon im Einsatz als Test, wohlgemerkt. Der soll eine optimale Fahrtroute berechnet bekommen, mittels dieses Computersystems Watson, dass er, weil er ja individuell gerufen werden kann, Ziele anfährt, dass die Fahrtroute optimal abgestimmt und berechnet wird. Ich meine, das ist ein uraltes Problem in der Mathematik und auch in der Computertechnik des Traveling Salesman, wie man nun am besten von wo nach wo kommt, wenn man viele Zwischenziele hat, wie es am schnellsten geht, wie es am kürzesten geht und so weiter. So, und dieser Olli, das ist dieser knapp 5 Meter lange Bus, über den ich da sprach, der wird also dann beglückt durch eine optimierte Fahrtroute mittels IBMs Watson. Was mir aufgefallen ist, Spracherkennung, das ist ja auch so ein Teil. Da wird also mittlerweile im Volk schon gesagt, dass man zu Hause einen Sprachcomputer hat. Damit wird von Echo gesprochen, hier von Amazon. Das sind ja im Grunde genommen nichts anderes als Funkgeräte, die per Funk über das heimische Netz, dann über Kabel irgendwohin die Audiodateien hinleiten. Dort werden sie erkannt und dann werden Kommandos zurückgegeben. Fujitsu hat etwas vorgestellt, das nennt sich LiveTalk. Das ist ein Spracherkennungssystem. Und dieses Spracherkennungssystem übersetzt das, was es erkannt hat, simultan in 19 verschiedene Sprachen. So, und das Ergebnis, das kann man dann auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder auf ähnlichen Geräten, auch natürlich Computer sowas, sichtbar machen und damit auch für gehörlose oder schwerhörige Menschen und die Möglichkeit bieten, dass sie an dem, was irgendwo gesprochen wird, teilnehmen können. Man hat gesagt, dass in Japan arbeiten bereits 100 Behörden mit dieser Sache und ich habe sie mir auch mal ansehen können. Es war eine Demo dabei. Kann ich mir vorstellen, dass es in Japan so ist. Nur die Sprache, die in Deutsch rauskommt, die ist schon etwas krank. Also da muss wahrscheinlich noch ein bisschen Entwicklungsarbeit geleistet werden. Die anderen Sprachen kann ich naturgemäß nicht so gut beurteilen, aber das Deutsche, naja. Schöne Idee, sicherlich auch zu verbessern, ohne jeden Zweifel, aber im Moment eben noch nicht. Gut, also das in Deutschland nicht, das kann man im Ausland verwurschteln, wenn es da besser verstanden wird, Datenschutz. Das ist ja nur ein Thema, was immer mehr Bedeutung gewinnt. Viele Unternehmen haben sich auch darauf spezialisiert und zeigen auch, wie wichtig der Schutz der eigenen Daten ist. Das ist also eine ganze Industrie geworden, auch in der Medizin zum Beispiel. Die Berliner Charité, die will künftig auf digitale Übermittlung wichtiger Patientendaten, also das, was ist denn wichtig für mich, weiß ich nicht, Gewicht, nee, eigentlich nicht, Blutdruck, Temperatur und ähnliches, sowas, verzichten. Ein Verfahren zur Identifizierung eines Passwort- und Fingerabdruck wurde übrigens von der Bundesdruckerei auch auf der CeBIT vorgestellt. Die sind ja, glaube ich, jedes Mal dabei gewesen. Und Menschen können nach deren Angaben anhand ihres Verhaltens identifiziert werden. Verhalten, was heißt das? Also Sensoren vermessen einem Menschen aus der nahen Ferne, zum Beispiel seine Schrittlänge und so weiter. Ich habe da mit jemandem gesprochen. Also auf Deutsch gesagt kommt das so heraus, da kommt der Rudolf, der schlappt links anders als rechts und macht mit dem rechten Fuß einen längeren Schritt als mit dem linken und stöhnt dabei oder schnauft oder sonst etwas. Und all diese Sachen werden von dem System verarbeitet und sollen mich dann identifizieren. Ich kann mich erinnern, das ist bestimmt schon 40 Jahre her, das war mal ein Traum von mir. Ich habe gesagt, ich will irgendwann ein Haus haben, was mich erkennt, wenn ich komme, weil ich eben komisch gehe oder irgendwie oder irgendwas und das dann sagt, aha, das ist er und macht die Tür auf. Jetzt kommt die Bundesdruckerei damit. Toll, habt ihr mich abgehört vor 40 Jahren. Was auch immer mehr raumgreifend ist, auffällig ist, das sind Drohnen. Diese Multikopter. Drohnen ist ja eigentlich ein Begriff, der im Militär ist. Das sind die Totmachmaschinen. Und das, was wir im privaten Bereich haben, sollte man eigentlich dann wirklich auch Multikopter nennen. Es ist ein richtiges Trendthema. Intel zum Beispiel hat gezeigt und in Demos vorgeführt, dass man erhebliche Einsparungen durch Einsatz von diesen Koptern haben kann, wenn man zum Beispiel Bohrplattformen, und da haben sie ein Modell 1:15 aufgebaut, und Windkraftanlagen und so weiter, mit solchen Koptern überwacht, kontrolliert und aufpasst, dass eben da nichts passiert und frühzeitig eventuell Schäden erkennt. Eine ganze Menge führende Hersteller, die waren auch mit da bei diesen Vorführungen, die haben sich wirklich interessiert gezeigt und ist ja auch ganz klar, sowas ist billiger, als wenn ich da einen Techniker in einen Hubschrauber setze und lasse den da irgendwo rumkreisen, wenn ich aus der Ferne mit so einem Kopter mir die Aufnahmen ansehe, der dann anschließend wieder zum Stromtanken kommt. Ein weiteres Thema war auch, das habe ich an mehreren Stellen gesehen, Roboter. Und zwar sowohl Industrieroboter wie auch humanoide Roboter. Wobei die Humanoiden immer noch so ein bisschen krank aussehen. Entschuldigung, ich weiß, dass ihr großartige Dinge geleistet habt, aber für mich sehen sie ein bisschen krank aus. Da hat man natürlich jetzt auch wieder, das sind jetzt smarte Roboter, obwohl sie dämlich sind wie ein Stück Brot, aber okay, die meisten können doch nicht mal eine Türklinke erkennen und wissen, in welche Richtung eine Tür aufgemacht wird. Aber sie sind eben smart. Man versucht aber mit solchen Maschinen einen Entwicklungsstand zu erreichen, dass sie irgendwann wirklich mal Hilfen sein können für Menschen. Man hat zwar auch Exoskelette, also so ein Metallskelett, wo ein Mensch hineingehen kann, mit dem der Mensch dann schwere Lasten tragen kann oder sowas. Oder auch behinderte Menschen in der Lage sind, aufrecht zu stehen und allein zu gehen. Bundesforschungsministerium hat da einige Modelle zusammen mit Vodafone gezeigt, interessant zu sehen, aber noch nicht so weit fertig. Fraunhofer Institut, da habe ich mich lange rumgetrieben, virtuelle Realität. Da hat man wieder etwas weiterentwickelt, denn die Sachen gibt es ja schon lange, dass man zum Beispiel bei Autoreparaturen oder Wartungen Wenn also eine Werkstatt nicht nur ein einziges Fabrikat mit drei Modellen repariert, sondern alles quer durch den Raum, dass man dann mit einer virtuellen Realität quasi geführt wird durch die Reparatur und in die Reparatur. Man muss also nicht hier vorher Handbücher lesen oder eventuell irgendwo auf dem Tablet rumschieben und rummurksen und alles verschmieren und versuchen herauszukriegen, wie diese blöde Zeichnung denn nun gedacht ist und welches Maß wofür gilt und so weiter. Und da hat jemand mit seinen Fettfingern da drauf geschmiert, man kann es nicht mehr lesen. Nein, das soll quasi live während einer Reparatur so sein. Aber nicht nur auf das Auto bezogen, sondern man wird wohl viele Bereiche, wo man Spezialwissen benötigt, also nicht ein Loch in die Wand bohren, zum Beispiel, was weiß ich, Laserdrucker reparieren oder irgend sowas, wird man diese Technologie einsetzen können. Es kommt auf den Preis an, im Moment sagt man auch nichts dazu, aber es ist eine Entwicklung, die es schon gibt und die aber hier noch besser entwickelt ist und verfeinert wurde. Big Data, auch so eine Geschichte. Big Data kommt ja schleichend, ohne dass wir es so wirklich mitbekommen. Und die Intel-Sprecherin Monika Lischke hat erzählt, dass man diese Daten bei selbst optimierenden Industrierobotern nicht unterschätzen sollte. Denn man hat überall, egal wo man mit Big Data arbeitet, wahnsinnig Datenmengen. Zum Beispiel die sogenannten selbstfahrenden Autos. Da geht man davon aus, dass sie in den nächsten 3 Jahren so etwas, wenn sie denn durch die Gegend brummeln, bis zu 4 Terabyte an Daten jeden Tag produzieren. 4 Terabyte, nicht schlecht. Und es gibt auch Anwendungsfälle, da ist es mir noch nicht ganz so klar, ob die das ernst gemeint haben, aber man hat zum Beispiel vernetzte Bienenstöcke als Modell da gehabt, wo man also dann die Daten aus dem Bienenstock per Funk überträgt an den Imker und der weiß, sobald da irgendetwas an Wert aus dem Normbereich geht, muss ich da hin und muss meine Bienen streicheln oder so. Sicherlich ein wichtiges, auch ein interessantes Thema, aber ob man das wirklich hier auf der Zebel so zeigen muss, sowas hat es doch nun schon längst gegeben. Das ist doch keine Erfindungshöhe im Prinzip, eine Temperatur und eine Luftfeuchtigkeit und vielleicht die Brummlautstärke zu übertragen. Aber naja, man hat es eben da, es war nett. Anders ist zum Beispiel Konica Minolta, die haben in ihrem Bürogebäude, weil sehr viele Heimarbeiter auch da beschäftigt sind, es so gemacht, und auch das haben wir schon vor 10 Jahren auf der CeBIT gesehen, dass jemand, der das Gebäude betritt, erkannt wird aufgrund irgendeines Chips oder was weiß ich auch immer, oder Mobiltelefon oder so. Und dann wird ihm automatisch ein freier Schreibtisch in irgendeiner Etage, in irgendeinem Büro zugewiesen. Und das System weiß dann auch schon, wie hoch sein Schreibtisch ist, stellt automatisch die Schreibtischhöhe ein und startet schon den Rechner und legt schon seinen persönlichen Terminkalender vor und seine Aufträge und so weiter, macht auch schon Vorschläge, wann er mit Kollegen, die vielleicht zufällig auch da sind, gemeinsame Pause machen kann. Ja, ein Mensch in seiner ganzen Individualität, der ein Bestandteil eines Computers wird, ein äußerer Bestandteil, mal noch. Als humanoider Roboter lief mir dann auch noch der Kollege Pepper über den Weg. Ja, er hat ein bisschen Aufsehen erregt. Er sah ja nur so aus wie irgendein Geist, ein manifestierter Geist, mit dem großen Schneidbrett auf der Brust, was als Display gedient hat. Die einen finden ihn niedlich und die anderen finden ihn hässlich. Es ist immer die Frage, was kann man mit so etwas tun? Es wird ja von künstlicher Intelligenz gesprochen. Und dass die immer wichtiger wird, ist klar. Wenn irgend so ein Teil da durch die Gegend latscht allein, dann muss er ja ein bisschen was von der Umgebung mitbekommen und auch beurteilen können. Dass dieser Trend aus Japan kommt, ist klar. Die Japaner sind ja so technikverrückt, wie ich es gern leben würde. Aber so ein Hilfsmittel für den Alltag ist sicherlich auch, wenn der im Moment noch ein bisschen klein ist, der ist gerade mal 1,20 Meter hoch, für die Zukunft gedacht, dass man hier Erfahrungen sammeln muss. Denn wir wissen, die Bevölkerung wird immer älter. Ich sehe es an mir jeden Tag im Spiegel. Und die Hilfskräfte werden beschissen bezahlt. Es werden immer weniger. Die Berufe sind nicht attraktiv und mehr zahlen kann man nicht. Dann würden die Krankenkassenkosten noch höher werden. Nicht nur die Türme der Krankenkassen, sondern auch die Gebühren. Und das ganze System läuft ja irgendwo gegen die Wand, ist ja absehbar. Und deswegen versucht man auch in der Pflege von Alten und Kranken humanoide Roboter einzusetzen, die unterm Strich dann letztendlich wohl preisgünstiger sind. Und vor allen Dingen, das sind ja dann so 24/7 Pfleger, die rund um die Uhr, Tag aus, Tag ein, für jemanden da sein können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Antrieb, der dahinter steht. Und auch wenn ich im Moment mit so einer mechanisierten Puppe noch nicht so ganz viel anfangen kann, im Moment kann er mir nur helfen, einen Weg zu zeigen. Ich kann sagen, hier, wo ist denn in der Halle 13 der Stand B97 oder so. Und das kann er machen. Er kann mich sogar dahin führen. Hat zwar auf der CeBIT nicht geklappt, aber er soll es können. Kann ich mir auch vorstellen, glaube ich auch. Aber so ein kleiner Roboter kann eben auch nur kleine Arbeiten übernehmen. Großartig irgendwas tragen und machen, sowas kann er nicht. Also es ist im Grunde genommen eine Informationseinheit, die frei beweglich ist. Ja, mit dem bin ich dann auch zu der Bohrinsel von Intel gegangen, die da, was ich eben sagte, im Maßstab 1:15 aufgebaut wurde. Ja, und das sah schon interessant aus und das fand ich im Prinzip auch, sagen wir mal, eine vernünftige Anwendung, die kostenreduzierend ist und sehr effizient ist, dass man mit Quadrocoptern oder Multicoptern technische Geräte da überwacht. Was auch zum Beispiel bei Flugzeugen schon gemacht wird und der Fall ist, dass man Flugzeuge auf dem Flugplatz, Flughafen inspiziert, indem man da mit so Koptern da drüber fliegt und sich das Teil von oben anguckt. Denn bevor ein Mensch da drauf geklettert ist, ist das ja viel, viel besser und viel, viel einfacher. Holoplot. Sagt denn das was? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist ein System aus 384 einzelnen Lautsprechern. Die Schallwellen, die von diesen Lautsprechern ausgehen, lassen sich auf bestimmten Punkten fokussieren. Und das heißt, naja, passen Sie auf, es ist ja Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Bahnhof, da kommt eine Lautsprecherdurchsage. 90% aller Menschen verstehen das nicht, das Gequäke, weil entweder es ist zu leise oder es ist zu viel Krach am Bahnhof oder es ist zu geplärrt oder man steht zu nahe dran oder man steht irgendwo zwischen zweien und hört man dann Echo oder sonst was. Und hier macht man jetzt Folgendes. Man versucht über Phasenverschiebungen und auch Frequenzanpassungen und Lautstärke, dynamische Lautstärkeanpassung, an einzelnen Gleisen die Schallwellen so zu konzentrieren, dass man sie da wirklich hören kann und nicht vom Nachbar- oder Übernachbargleis oder sowas, die ja auch noch da reinquäken. Und das, was man da so vorgeführt hat, ich habe es leider nur so in Kopfhörern gehört, das war ganz gut. Es gab auch noch eine Live-Vorführung, und da war ich aber leider nicht dabei. Ich habe aber mit einem Kollegen gesprochen und der hat gesagt, es hört sich echt gut an. Ich meine, ich stehe mitten in der Ansage, die da vorgeht. Und wenn man dann 10 Meter weitergegangen ist, wird man kaum noch irgendetwas davon hören. Könnte sein, dass man da auch diese Durchsagen deutlich verbessern kann. Nur 334 Lautsprecher. Ist ja schon was, aber im Gegenzug, was eine Lok kostet. Naja, hatten wir noch, ja, diese Hiroshi Ishigura, das ist dieser Computerverrückte, der, positiv gesehen, Professor, der hat sich darüber beschwert, dass es ein bisschen ein Problem ist, nach Deutschland einzureisen, wenn man einen Androiden zerlegt im Koffer mit sich schleppt. Und mit den Sicherheitskontrollen wäre das gar nicht so einfach. Er hat in einem Interview einem Kollegen gesagt, der hat gefragt, wie soll ich sie denn vorstellen? Hat er gesagt, er sollte sagen, er sei der seltsame Mann aus Japan. Fand ich irgendwo sehr gut. Und ja, der hat also auch sehr viel gesagt über Humanoide, über Weiterentwicklung, über Roboter und so weiter. Er hat erzählt, dass es nun gerade ganz, ganz wichtig ist, diese Technologie weiterzutreiben. Und auf die Frage dann, warum es denn so furchtbar schwierig ist, eine solche Maschine zu bauen, um sich selbst da durch die Gegend bewegen zu lassen, selbst entscheiden, wo sie herkommt, wo sie hingeht, wo sie anhält, was sie tut. Und da hat er gesagt, wir sind ja eine relativ kleine Industrie, aber die Giganten auf der Welt versuchen seit Jahren selbstfahrende Autos, die nur auf festen Straßen unterwegs sind, zu bauen. Haben die das geschafft? Gut, ich habe gesagt, danke schön, Herr Professor. Hat ja recht. Es kam natürlich auch weiter dann zum Tragen, dass er gesagt hat, ich meine, so ein selbstfahrendes Auto ist ja auch nur ein Roboter, in dem man Mensch sich reinsetzen kann. Man muss es vielleicht von dieser Seite betrachten. Also diese Entwicklungen, die, wenn sie auch in unterschiedliche Richtungen spezialisiert sind, haben aber doch eine große gemeinsame Basis. Die Rakuten-Institute in Japan, die haben vorgestellt, das Spiel Stein, Schere, Papier, digital, war natürlich keine irgendwie riesige Erfindung. Das Spiel selbst gab es ja. Aber sie haben einem Computer es so beigebracht, dass er nicht mehr verliert. Ich habe unendlich viele Menschen gesehen, die versucht haben, das zu spielen, und sie haben immer verloren. Das heißt also, das Sprichwort oder der Spruch von denen, der Mensch sei am Ende seiner Fähigkeiten, ja, zumindest, wenn man so etwas sieht. Was haben wir denn noch gehabt? Ja, Spracherkennung habe ich ja eben schon gesagt. Was mich zwar nicht so interessiert hat, das habe ich auf der IFA schon gesehen, vorvergangenes Jahr, ja, Brevi, das schreibt sich Brevie, das ist ein System, mit dem man selbst Bier brauen kann. Ja, vergangenes Jahr auf der CeBIT waren sie auch schon, wenn ich mich recht entsinne. Also, die Bierbrauer für jeden, die sind unterwegs, eine vollautomatische Braumaschine. Und ich habe es nicht probiert, weil ich muss glutenfrei leben und das ist mit dem Bier nicht ganz so einfach. Es gibt wohl Spezialbiere, aber die schmecken, naja, so wie sie aussehen. Und ich würde also da jeder anderen Sorte eher vertrauen. Aber diese sollen unterschiedliche Sorten brauen können, also spezielle Kraftbiere zum Beispiel. Das sind also irgendwelche Dinge, die schneller blau machen oder sowas. Rezepte und sowas gibt es dabei, die Zutaten werden in die Maschine reingefüllt und der Rest kommt dann als Bier raus. Kostet nur 2000 Euro. Ja, könnte man bei Großveranstaltungen mal machen, aber dazu ist das Ding zu langsam. Computer? Ach ja, CeBIT, Computermesse, weltgrößte. Wo waren sie denn? Ja, es gab ein paar Computer, die dann ganz speziell mit irgendwelchen Gehäusen ausgestattet waren und mit noch größeren Bildschirmen, dass man die Dinger nicht mehr so richtig tragen konnte. Und die hatten dann nicht nur einen Fingerabdruck zum Entsperren, sondern auch einen eingebauten Venenscanner und lauter so ein Kram. Ob sich sowas durchsetzt, das sind also so Eintagsfliegen, die immer wieder auf irgendwelchen Messen auftauchen, die werden vorgestellt. Da ist sicherlich viel Gehirnschmalz reingeflossen, aber so praktikable Anwendung sehe ich im Moment mal noch nicht. Ein großes Thema war IoT oder IoT oder Internet of Things oder Internet der Dinge. Diese Technologie, die man ja gar nicht an ein bestimmtes Gerät festmachen kann, denn es gibt kleine Chips, die man irgendwo aufklebt, es gibt richtige Rechner, es gibt funkgesteuert, es gibt welche, die in irgendwelche Mobilfunknetze gehen, es gibt welche, die im WLAN gehen, in Bluetooth gehen, in alles Mögliche. Und unterschiedliche Daten aus der Umwelt aufnehmen, verarbeiten, weitergeben, speichern und sowas. Da ist es ganz, ganz schwierig. Das ist eine Entwicklung, die ist wie Milben, möchte ich mal sagen. Klein, unscheinbar, wir sehen sie nicht und jucken tun sie uns trotzdem. Diese IoT-Dinger, da weiß man auch gar nicht, wie viele gibt es denn? Ein Fachmann hat gesagt, also bis zum Jahr 2020 erwarten wir bis 50 Milliarden auf dieser Welt. Andere sagen, maximal 20 Milliarden. Aber es ist doch eigentlich wurscht. 20 Milliarden heißt immer noch für jeden Menschen auf dieser Erde 3 von diesen kleinen Milbendingern da. Dieses Thema ist so groß. Das war auf der CeBIT von der Halle 3. Das ist da Norden, oben Nordtor, kurz dahinter. Bis zur Halle 12. Durchgängig in unendlich breiter Ausprägung vorhanden. Wenn ich mir das überlege, was das bedeutet. Und viele treiben diese Technik einfach nur voran, weil sie in vielen Bereichen, in Transport, in Überwachung, in Kontrolle, von Maschinen meine ich jetzt erstmal, unglaubliche Vorteile mit sich bringt. Aber kaum einer denkt darüber nach, was es datenschutzmäßig für uns bedeutet, wenn wir rings um uns herum überall solche Sensoren haben. Denn die können ja auch beliebige Sachen aufnehmen, die auf uns schließen lassen. Denken wir doch mal an dieser Sensor, der da in der Lage ist zu erkennen, ob sein Besitzer kommt, weil der am Schritt erkannt wird oder sowas. Und wenn wir jetzt 50 Milliarden dieser kleinen Spione auf der Welt haben, wobei natürlich 99,99% wirklich nur ernsthaft ihrer Aufgabe nachgehen, Verkehr, Fluss und so weiter zu optimieren und zu überwachen, Transportbedingungen, ob das Ding runtergeworfen wurde, zu warm, zu kalt, geschüttelt wurde oder was auch immer, um auf Schäden oder sowas Hinweise zu bekommen, die möglicherweise da sind. Aber dennoch. Die Bandbreite dessen, was man damit machen kann, mit diesen Dingern, die sich auch untereinander vernetzen können, die ist unendlich aus heutiger Sicht. Die Ideen, die dazu gewesen sind, das ist zum Beispiel, dass man im Weinberg sowas anbringt, damit der Winzer den Reifegrad der Reben kumuliert, mitgeteilt bekommt per Funk, der liegt morgens im Bett, guckt nach, sagt, ach, die sind noch nicht reif und dreht sich wieder um oder... nicht ganz so trivial, dass man Straßenlaternen ausrüsten kann, was man ja heute schon tut, um Schadstoffkonzentrationen, Temperaturen und Ähnliches zu messen, dass man Maschinen ausrüstet, die verschifft werden, ob die Bedingungen eingehalten worden sind, die notwendigerweise sein müssen, damit eben keine Schäden entstehen, ob man Nahrungsmittel damit ausrüstet, um zu sehen, ob auf dem Transportweg auch nicht irgendwo in der Kühlung eine Lücke ist. Es ist einfach unendlich viel. Was diese Branche noch gar nicht realisiert hat, das ist, dass auch bereits auf bestehende IoT-Technologien Cyberangriffe gestartet worden sind. Dass diese Systeme durch Hacker angegriffen worden, sie zusammengeschlossen worden zu Botnetzen und dass man dann ein ganz großes Problem hat, dass dann wirklich Stunden oder Tage lang ein solches System ausfallen kann, lahmgelegt wird. Und diese Angriffe, da hat man auch überhaupt noch gar kein Rezept, wie man das verhindern kann. Denn einmal müssen diese Dinge ja kommunizieren und zum anderen sollen sie aber nicht mit dem Bösen kommunizieren. Und das ist ja etwas, was wir bei unseren, ich sag mal in Anführungszeichen, großen Computern noch nicht in den Griff bekommen haben. Und hier in dieser Branche ist man blauäugig. Ich glaube, so ein Blau gibt es gar nicht, wie blauäugig diese Branche im Moment noch ist. Man hat wohl hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen Angst davor, aber die wird einfach verdrängt, denn wir haben technologischen Fortschritt und wir haben viele Vorteile davon. Diese Technik die geht ja auch viel, viel, viel weiter. Es ist ja in unseren Autos, in unseren Telefonen, in unseren Computern, überall hat man auch solche Technologie drin. NFC, Near Field Communication, fällt ganz genau mit in diesen Bereich hinein, denn die meisten dieser Sensoren arbeiten ja mit solchen Techniken und können auch mit unseren Geräten, die ebenfalls in diesem Bereich arbeiten, durchaus ausgehebelt werden, abgefragt werden, bedient werden, ausgelesen werden oder sonst sowas. Ja, das Internet der Dinge, das war wirklich das Absolute, was ich da so gesehen habe. Ein unheimlicher Hype, wirklich bis zum geht nicht mehr. Und das ist eben die Zukunft, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Dann gab es da draußen noch etwas, ich wusste erst gar nicht, was das soll. Da fuhr ein Bagger rum. Ja, vielleicht würde ich sagen, wer spinnt wohl, Bagger fahren, warum? Ja, aber das hier, das war ein autonomer Bagger. Das Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung. Die haben den auf der CeBIT vorgestellt, und zwar der Bagger IOSB.BOB, kleines O, was heißt denn das, weiß nicht, wurde für Umweltkatastrophen und so weiter entwickelt. Der erkundet selbstständig Trümmerflächen oder möglicherweise kontaminierte Gebiete und kann, ohne dass sich Menschen in Gefahr begeben müssen, dann selbstständig da Schadstoffgefahrstoffe bergen, um die dann irgendwo gezielt abzulagern oder auch kontaminierte Bodenschichten abzutragen und sowas. Ja, der intelligente Bagger, vom Pepper, dem Roboter, der da rumläuft, zum Bagger, der da spät noch baggert. Künstliche Intelligenz ist natürlich überall mit dabei, wobei ich weiß gar nicht, ob es künstliche Intelligenz geben kann, aber wir haben ja auch künstliche Blumen, das sind keine Blumen, warum soll künstliche Intelligenz intelligent sein? Cloud Computing, das was vor 2-3 Jahren noch so ängstlich betrachtet wurde, ist in aller Munde, alle Firmen, naja, in Deutschland so 2/3 aller Firmen arbeiten mit Cloud Computing, weil es kosteneffizienter ist, als alles selbst zu machen. Und was war jetzt diese Messe? Man spricht davon, dass es eine starke Messe ist, ein starkes Signal, ein Aufbruchssignal, obwohl sie immer weiter runtergegangen sind, nur weil sie dieses Jahr 3% mehr Besucher haben. Aber es ist eben ein schweres Geschäft, so eine Messe. 3007 Aussteller aus 70 Ländern waren da, 120 aus Japan. Und die Besucher, naja, man sprach von gut 200.000, was auch immer das heißt. Wenn es 210 gewesen wäre, hätte man es gesagt. Vielleicht waren es 210.000, meinte ich. Vielleicht waren es 200.003 oder so. Also, sagen wir mal rund 200.000. Der Messeschwerpunkt, ich habe ihn gesehen in Technik, Roboter, künstliche Intelligenz und Internet of Things, das war das Wichtigste eigentlich. Und da gab es auch eine ganze Menge Beispiele, Darstellungen, Vorführungen und so weiter. Diese Messe, diese letzte CeBIT am alten Ort im Jahr, will sich entflechten, will ein bisschen weg von der CES in Las Vegas, die ja im Januar stattfindet, und den World Congress in Barcelona, der im Februar ist. Man geht also da weg, geht in die Urlaubszeit hinein. Die wollen mich also nicht mehr, weil Urlaub breche ich nicht ab für die Messe. Es ist immer noch die weltgrößte Messe, die wir im Bereich Computertechnik haben, obwohl die Buchmesse viel mehr Besucher zieht. Man will nächstes Jahr sich auch wieder mehr den Privatleuten öffnen. Man macht einen Besuchertag, Stierkämpfertag, hat man gesagt. Die nur kommen und gucken. Aber 7200 Quadratmeter Ausstellungsfläche wird es wohl nicht mehr geben. Denn das nächste Jahr soll es sich dann etwas mehr konzentrieren mehr um dieses Cebit-Holz-Gebäude herum, auch mehr spezialisiert sein. Man will es also für die Fachbesucher, die ja eigentlich das Geld bringen, mehr optimieren und zu einem noch größeren Erfolg werden lassen. Denn die Geschäfte, die auf der Cebit getätigt werden, das verrät natürlich keiner, aber das sind viele 100 Milliarden weltweit, was da an Kontrakten unterzeichnet wird. Es ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Deutschland, es ist innovationstreibend, es ist auch rein informativ immer ein Pool von den Möglichkeiten, auf die wir uns für die Zukunft vorbereiten müssen. Eine schöne, interessante Sache, dieses Mal ohne Schnee, ohne Schneesturm, ohne Schneeverwehung, das hat es auch oft genug gegeben, wird es dann künftig sowieso nicht mehr geben können. Und bereut habe ich es nicht, diese Messe besucht zu haben, sondern es hat mir eine ganze Menge neue Ideen gegeben. Ideen, wie gleichgültig einige Firmen mit Datenschutz umgehen, wie wichtig Datenschutz ist und dass Vernetzung und Datenaustausch und Datenverkehr gar nicht mehr wegzudenken ist. Unsere Welt wird vollständig vernetzt werden in den nächsten 10 Jahren höchstens. Wir werden vollständig vernetzt werden und wir müssen versuchen, für uns persönlich herauszufinden und zu lernen, wie wir uns persönlich, unsere persönlichen Daten, das, was wir nicht preisgeben wollen, wie wir das schützen können. Das können wir nur mit unseren Regierungen. Die Industrie von sich aus wird es nicht tun. Das habe ich gelernt auf der Cebit. Und wir können nur unsere Regierungen dazu zwingen, durch Wahlen, durch Diskussionen, unsere persönlichen Daten wieder zurückzugeben in unsere Hand, dass wir entscheiden, was von uns wem preisgegeben wird. Aber dazu müssen alle mitmachen. Und die Ich habe ja nichts zu verbergen Mentalität, die sicherlich unsere Welt antreibt, technologisch, wirtschaftlich. Aber die muss irgendwo Grenzen haben. Ja, und diese Sendung hat auch ihre Grenze, nämlich jetzt im Moment erreicht. Schauen Sie mal bei uns in den Shop hinein, da gibt es viele schöne Sachen, vor allen Dingen gibt es da Bittis. Und nächsten Montag gibt es die nächste TV-Sendung. Das war's für heute. Ich tue den Daumen nach oben und sage immer ein Bitte übrig behalten. Bis nächste Woche und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.